Berlin. Am Filmset eines neuen Nazi-Films hat der Sneakpot sein Sofa hingestellt und bespricht den neuen Film von Detlef Buck, Rubbel die Katz. Mit dabei unser rosa Elefant Robert Krüger.
Wo ist mein Bier?
Und wir brauchen unbedingt noch eine verkleidete Frau, Claudia Perner.
Ey, Moment mal. Ja, hallo. Und?
Aus der Rolle fällt Martin Narajek.
Hallo, ich fall nicht aus der Rolle.
Ach, du fällst nicht aus der Rolle.
Ja, und wir brauchen auch keine verkleidete Frau, weil wir haben nämlich eine.
Echt? Mhm.
Ja, Folge 212 sind wir, haben wir das schon gesagt?
Das ist doch egal. Das steht doch auf dem Gerät, auf okay. Dem Abspielgerät.
Rubbel die Katz. Worum ging's? Robert.
Ich? Rubbel die Katz ist der neue Film von Detlef Buck, mit Detlef Buck und vor allem Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer ist ein kleiner Theaterdarsteller, der seine große Chance sucht und am Theater öfter eine Frau spielt und als solche bewirbt er sich dann auch auf eine Rolle, die eigentlich für eine Frau gedacht ist. Er hat irgendwie verpeilt, dass das so ist und hat gedacht, dass er könnte sich da auch als Mann auf diese Rolle bewerben, hat dann erst im letzten Moment, checkt er das, dass er da eine Frau spielen muss.
Es geht um eine Nebenrolle und, vor allen Dingen.
Auch. Ja, irgendeine Nebenrolle in einem Hollywood-artigen Nazi-Film, den sie da in Deutschland drehen. Ja, und er verkleidet sich demzufolge als Frau und geht zu einem Casting und bekommt die Rolle. Und demzufolge hat er den Rest des Films das Problem, dass er eine Verkleidung aufrechterhalten muss. Und der Nebenplot oder der eigentliche Hauptplot vielleicht ist die eine Liebesgeschichte, die er zu Alexandra Maria Lara aufbaut, die er anfangs noch als Mann trifft und dann am Set wieder trifft, wo sie natürlich nicht wissen darf, dass er der gleiche ist, weil er spielt ja jetzt diese Frau und ja, schon sind wir mittendrin in einer Verwechslungs-Romantik-Komödie der üblichen Machart.
Genau, der üblichen Machart. Das würde ich gerne unterstreichen.
Okay. Also, dann erzähl doch mal, was du da für Probleme mit hattest.
Ja, also ich finde halt, das ist für jemanden, der so ein deutsches Verwirrspiel mit natürlich auch bekannten Gesichtern gerne immer wieder sieht, ist das bestimmt okay, aber ich finde es schon ganz schön, das meiste davon ist schon ganz schön ausgelatscht. Also, ich meine, Matthias Schweighöfer spielt wieder mal den liebenswerten Trottel, bisschen sehr trottelig jetzt inzwischen auch, ich finde, für das Alter, in dem er jetzt ist. Also ich finde, wenn du mit 18 oder 19 oder 20 halt diesen Typ spielst, der, obwohl er ja echt gut aussieht, vollkommen überfordert damit ist, dass irgendwie eine Frau sich vor ihm entblößt oder sowas, das finde ich halt dann, wenn du über 30 bist, finde ich das schon langsam weder glaubhaft noch irgendwie besonders.
Ja, da wird dann also, ein bisschen albern, ja.
Also dieses Unbedarfte, ich finde, das muss er jetzt irgendwann ablegen, weil das passt einfach nicht mehr. Und das hat man alles x-mal schon gesehen und diese ganzen Verwicklungen. Und ich meine, auch die erlebt er ja mit seinen Brüdern oder sind das alles wirklich seine Brüder? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall werden
sie immer seine Brüder genannt und so. Und die sind halt so ein liebenswerter Haufen von Trotteln und so. Und das ist ja alles nett, aber auch das hat man natürlich schon 10.000 Mal gesehen. Und dass dann am Schluss eben noch ein Hund dazu gecastet wird. Und wenn sie dann zusammen im Auto fahren, dann sitzt natürlich der Hund vorne und die sitzen hinten einem. Bitte, also komm. Das haben wir doch schon ein bis ja, zwei allem, bis tausendmal gesehen.
Ja, vor allem, dass es der obligatorische Riesenhund ist, der quasi so alles voll
sammelt. So ein puscheliges Riesenvieh.
Ja.
Und das ist alles, finde ich, so für sich gesehen ganz nett, aber ja.
Ja. Tja.
Also.
Detlef Buck hat mich irgendwie immer an Ingo Naujoks erinnert.
Weiß nicht. Mich erinnert
er an Detlef Buck.
Ja, mich auch. Mich erinnert Detlef Buck auch an Detlef Buck. Obwohl, naja, also Ingo Naujoks ist schon die gleiche Type. Das kann man schon vielleicht
Ja. Auch so trottelig. Also ich finde schon, der Film hat ein paar wirklich starke Szenen. Eine für mich ist die diese schwule Orgie im Park, dann mit dem Sieg unterlegt, wenn es vollkommen außer Kontrolle gerät, und auf einmal Leute dann irgendwie so an Drahtseilen durch die Luft wirbeln oder so, um eben
rückwärts Salti zur Musik,
die Ekstase auszudrücken und so. Das ist schon schön gemacht.
Das ist super.
Es gibt ein paar Momente, wo ich echt dachte, da habe ich mich echt gut amüsiert. Aber es sind nicht so viele originelle Moment.
Ach doch, ich fand, also mich hat er gut unterhalten. Also natürlich.
Du bist allerdings auch ein Hardcore-Schweighöfer-Fan.
Ich bin ein Schweighöfer-Fan. Ich oute mich jetzt, ich mag auch Alexandra Maria Lara. Ich weiß, kannst du gar
also
nicht.
Also ich finde, Alexandra Maria Lara ist das deutsche Äquivalent zu Keira Knightley.
Nee.
Kann man mögen oder auch nicht, aber auch sie hat diesen schrecklichen Schultheater-Pathos. Auch sie hat dieses Überspielte immer, die Augen aufgerissen und dann so. Und ich meine, das griff hier halt, finde ich, wunderbar in sich, weil das Drehbuch zum Teil solch absurde Dialoge.
Ja, da gebe ich
und
da, ein bisschen
und wenn sie dann ihre Sätze, wie dieser wunderbare Satz, das ist Liebe, dass man den Namen des anderen kennt und morgens sein Ei zusammenkocht. Also tut mir leid, das ist ein scheiß blöder Satz. Und zweitens hat sie sowas dann, sagt sie sowas dann aber auch noch so mit so einem, eben, ja, ich finde, das ist Schultheater-Pathos. Das hat nichts Überzeugendes.
Aber die Szene, in der sie das sagt, ist ja auch eigentlich Schweighöfers Szene, wie er dann da in dieser Bar aus sich rausgeht und mal so richtig diese Anmache von dem Typen zerlegt. Das war doch einfach schön.
Das also, stimmt, aber das ich finde, sie ist durch den ganzen Film so eigentlich, finde ich. Sie kommt immer wieder mit solchen bedeutungsschwangeren Unsitzsätzen, die sie dann mit eben entsprechendem Pathos von sich gibt. Ich finde das.
Ja, aber sie hat ja diese Rehäuglein und das ist irgendwie.
Das ist für Männer ist sicherlich super. Sehr, sehr ansprechend. Aber was mir nicht gut gefallen hat, also sie hat in diese Rolle nicht reingepasst, dieser reichen Schauspielerin, die.
Nö, sie ist halt keine Schauspielerin.
das war eine steife Frage. Also das hat mir nicht gefallen, wie sie die Rolle gespielt hat letztendlich.
Hm.
Also ich hätte entweder irgendwie sie anders, also anders frisiert schon mal. Die Frisur war ganz grauenhaft, die sie hatte.
Also ich weiß nicht.
Ja.
Die Geschichte, also wie du sagst, wer schreibt diese Dialoge? An manchen Stellen waren die tatsächlich extrem platt und dämlich. So Beispiel, wie vielleicht dieses Beispiel, was du erwähnt hast, und da gab es sicherlich noch ein, zwei andere Stellen, wo das zutrifft. An manchen Stellen waren sie aber auch grotesk komisch. Also ich glaube, die haben halt einfach immer an vielen Stellen auf so absurde Dialoge gezielt. Mal klappt das, mal klappt das nicht. Mal ist das saulustig in der Szene. Mir fällt jetzt leider gerade kein Beispiel ein, aber ich weiß, dass ich an ein paar Stellen brüllend zu lachen angefangen habe, aufgrund dessen, was gerade irgendeiner gesagt hat, und ich mich gefragt habe, wer schreibt solche Sachen, wer kommt auf die Idee, dass der jetzt an der Stelle sowas sagen könnte, wo ich finde, dass es super funktioniert hat und dann an anderen Stellen sehr in Kitsch oder in irgendeinen Schwachsinn abdriftet, wo man sich sagt, naja, das hätte man vielleicht nochmal umschreiben müssen.
Ich habe fast den Verdacht, dass diese kitschigen Dialoge wirklich auch so gewollt waren, dass man es so platziert hat, man wollte, dass das so rüberkommt. Überzogen, übertrieben, so sollte es sein.
Ja, aber dämlich, nur dämlich, weil wenn du sagst, ich mache jetzt dämlich, dann ist lustig, das funktioniert nicht automatisch. Also ich habe nicht so viel gelacht.
Das ja, du saßt eigentlich frustriert
ist,
neben mir.
Nee, frustriert ist falsch, aber ein bisschen gelangweilt, ja. Also ich fand einfach, und ich meine, der Weg ist dann häufig auch zu kurz, einfach zur puren Karikatur. Und ich finde es ganz charakteristisch, dass dieser Typ aus Switch Reloaded oder so, der den Hitler hier spielt und so, dass der da
Max
drin in diesem Film, finde ich, der steht für alles, oder nicht alles, aber ein Teil dessen, was falsch an dem Film ist. Weil ich finde, der funktioniert gut in kurzen Sketchen oder Szenen, aber als Rolle im Film funktioniert der eigentlich einfach nicht. Der mag zwar schon so ganz lustig sein, aber der ist einfach als Person auf keiner Ebene irgendwie psychisch überzeugend, weil der ist einfach eine pure Karikatur, da gibt es keine andere Ebene. Und den dann als Gegenüber von Matthias Schweighöfer in einer angedeuteten, potenziell bedrohenden Liebessituation, da kommt dann halt nur Klamauk bei raus.
Ne? Ja, das Stück war auch nur Klamauk, aber das füllt ja auch nur insgesamt vielleicht 5-6 Minuten des Films. Also das ist diese eine Szene, wo sie sich küssen in der Bar und danach das Techtelmechtel vor der Eingangstür. Mehr ist es ja nicht.
Aber insgesamt nimmt diese Hitlerrolle sehr, sehr viel Raum in dem Film ein.
Also
das hat mich gestört. Dass der Film sich darauf stützt zum Teil.
Ach, der taucht in 3 oder 4 Szenen auf. Der taucht am Anfang einmal auf mit dem Gag, den man im Trailer sieht. Der Führer hat mich gerade angebaggert. Und dann diese Rede, die ich wirklich so lustig fand, wo er vollkommen durchdreht. Wen ich viel, viel schlimmer fand, ist dieser Hollywood-Regisseur.
Der war
unerträglich.
Aber das wollte ich gerade sagen, das ist dasselbe Funktionsprinzip. Ne? Es ist eben auch eine Figur, die nur eine Karikatur ist.
Ja.
Und die keinerlei psychische Tiefe hat, die absolut nichts anbietet, außer eben ein Abziehbild einer bestimmten Stereotypen-Karikatur zu sein.
Und die auch in Deutschland nicht funktioniert, weil, weiß nicht, wo solche Typen und dieses, ich weiß nicht, da hat man keinen Bezugspunkt hier.
Anders wäre, aber.
Naja, ich glaube, wenn du in Hollywood die ganze Zeit, wenn du in Amerika lebst und Hollywood-Klatschblätter liest, dann funktioniert es vielleicht besser. Okay. Aber haben wir solche Leute hier, wie den die da abgezogen haben?
Das sollte ja ein Isländer sein. Das war ja so ein bisschen Lars von Trier meets keine Ahnung wen. Also das sollte ja so eine...
Für mich hat der nicht funktioniert. Ich fand den komplett dämlich.
Der hat überhaupt nicht funktioniert. Ich finde auch, da hat man vielleicht auch wieder ein anderes Funktionsprinzip dieses Films gesehen, dass eben alles dann, du kriegst alles nochmal mit dem Knüppel übergezogen. Wie Matthias Schweighöfer zu dieser Rolle kommt, ist ja, dass dieser Superregisseur in der Casting-Szene abgelenkt ist, weil Juma anruft.
Ja.
Und er dann immer wieder sagt, ja, Juma, haha, irgendwie so, keine Ahnung. Und ich meine, tut mir leid, das ist nicht an sich schon lustig, wenn man sagt, wow, der wird von Juma angerufen und kann deswegen gerade gar nicht aufpassen. Das ist ja ein unglaublicher Witz.
Ja, natürlich, an der Stelle habe ich auch nicht gelacht und an der Stelle haben auch, glaube ich, nicht viele gelacht. Aber das ist auch nicht das, ich fand den trotzdem lustig, weil er halt einfach aus dem Zwischenmenschlichen und aus dem Absurden, was dann halt passiert. Also diese Szene, Martin hat mich in der Einleitung als rosa Elefanten vorgestellt, wie die in dieser Bar hocken und dann kommt dieser Transvestit und lächelt ihnen zu und dann kommt ein rosa Elefant an die Bar, trinkt ein Bier, eine Großaufnahme, ohne was zu sagen und geht wieder.
Das fand ich super.
Wäre ich zusammengebrochen vor Lachen. Ich weiß nicht, was das da in dieser Szene sollte, aber es hat mich irgendwie in dem Augenblick abgeholt. Es hat diesen Kitsch von diesem Liebesblabla, den sie in dem Moment gemacht haben, schön gebrochen an der Stelle, kommt ein rosa Elefant rein, trinkt ein Bier und du denkst dir, what the fuck ist denn jetzt los?
Das passiert auch nichts weiter. Der kommt einfach rein, trinkt sein Bier und geht wieder.
Ja, genau. Und solche Dinge passierten öfter mal in dem Film und ich weiß nicht, die haben es irgendwie immer wieder. Und diese völlig überzeichnete Freundin, die andauernd mit ihm Schluss macht, obwohl sie nicht mit ihm zusammen ist, da hätte ich mich kaputt lachen können. Das fand ich super.
Also mit rosa Elefant fand ich auch lustig. Die Freundin fand ich so... Auch das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ne?
Also, ja, aber im Prinzip hat man all das schon mal irgendwo gesehen. Also wenn man das jetzt als Grundaussage nimmt, man hat es schon mal gesehen, brauchen wir nie wieder ins Kino gehen, weil alles ist schon mal in irgendeiner Form verfilmt worden.
Aber schau mal, das ist ein ganz billiger Punkt. Natürlich, jede Geschichte, die erzählt, besteht aus Versatzstücken. Aber es geht doch darum, daraus was Neues zu machen. Das macht der Film für mich nicht. Nee, was macht der Film Neues? Er macht nichts Neues. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn einen das befriedigt im Kino, Dinge wieder zu sehen, die einen schon beim letzten Mal amüsiert haben, dann ist der Film mit Sicherheit okay. Wenn man aber sagt, ich möchte gerne eine neue Geschichte erzählt bekommen oder wenigstens eine Variation, die irgendwas Neues hinzufügt, dann verliert der Film für mich. Das habe ich schon oft gesagt, ich habe nie verstanden, warum Leute sich immer neue Alben von Manowar oder allen möglichen anderen Red Hot Chili Peppers kaufen, weil meiner Meinung nach die alle gleich klingen. Jetzt könnt ihr mich schlachten oder machen, was ihr wollt, aber ich verstehe das nicht. Ich finde eben auch häufig, dass du dann besser fährst damit, dir den ersten Film dieser Art immer wieder anzuschauen, anstatt immer neue Variationen desselben Films. Also ich komme nicht mit irgendwie.
Dann hätte ich den rosa Elefanten nicht gesehen und die Rückwärtssalti von den schwulen Russen im Tiergarten.
Okay, aber das sind jetzt wirklich nur 2 Minuten des Films, ne?
Ja, aber da noch mehr. Ich hab an vielen Stellen gelacht. In dieser Szene am Schluss am Strand und also natürlich kommt dann diese Stelle, nachdem der Gag am Strand abgefeuert ist, treffen sie sich dann in einer Menschenmenge und sie hält eine unglaublich schmalzige Rede, die echt zum Brechen ist. Aber über den Film, ich habe viel gelacht und deshalb
also für die Sneak war er auf jeden Fall super geeignet.
Super Stimmung.
Ja.
Weihnachten.
Also ich gebe dem Ding 7,5 Punkte, würde ich sagen. Okay. Ach, vielleicht sogar 8. Irgendwie so in dem Dreh.
Okay. Ich gebe 6 Punkte.
Mhm. Und du 3.
Nee. Ich würde sagen 5,5 plus ein Sympathiepunkt für Matthias Schweighöfer, den ich auch süß finde, keine Frage. Minus ein Punkt für Alexandra Maria Lara, kommen wir wieder bei 5,5 raus.
Okay.
Also, kann man schon anschauen. Also.
Stefan hat fernmündlich übermitteln lassen, dass er 8 Punkte gibt.
Das finde ich eine Ansage.
Kann am Sneakpot nicht teilnehmen wegen gesundheitlicher Probleme, sagen wir es mal so.
Ja, fand ihn sehr lustig, hat er geschrieben.
Ja, der war auch eher auf der angetanen Seite.
Ja.
Seine genauen Stichworte haben wir leider vergessen.
Also kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, wer die bisherigen Filme von Schweighöfer mochte, der wird mit diesem auch nicht allzu viele Schwierigkeiten haben.
Das denke ich. Also auch wer so grundsätzlich in diese
diese Klamauk,
diese
deutschen Komödien mit zahlreichen Zitaten aus unserer politischen Vergangenheit nicht scheut, der kann sich den Film ruhig angucken.
Ja, und diesen Maskenbildner fand ich toll.
Wobei das halt auch wieder das war, okay, der Maskenbildner, der Kostümbildner, der weiß es natürlich. Das ist so einer der Klassiker dieser ganzen geschlechtsübergreifenden Verwandlungsfilme, dass es diese eine Figur gibt, die das irgendwie weiß und das irgendwie
und versteht und so, ja.
Okay.
Die ihn aber völlig viel interpretiert hat am Anfang, weil sie dachte, er ist ein Transvestit, der sich umwandeln möchte.
Naja.
Aber naja.
Solide Matthias Schweighöfer-Unterhaltung.
Ja, das ist doch ein Fazit.
Ich würde mir aber wünschen, dass er mal ein bisschen rauswächst aus dieser Rolle.
Eins müssen wir noch festhalten. Wir hatten vor einigen Folgen über seine Darstellung in sexuellen Handlungen gesprochen.
Ja, dass er das in dem ersten
Kanohasen-Film
völlig verkackt hat.
Ja, aber das war diesmal vom Schnitt her zumindest hat die Kamera es gerettet.
Ja, diesmal war das besser gespielt an der Stelle. Hat er was gelernt. Sex spielt er jetzt besser, kann man sagen. So, nächster Punkt. Da steht auf der Liste.
Habt ihr noch was? Ich habe noch einen Film.
Ich hätte nur TV-Dinge gesehen.
Ich habe noch den Kinofilm The Help, der jetzt gerade angelaufen ist, den ich schon vor längerer Zeit im Kino gesehen habe, über den ich schon sehr lange reden möchte. Und jetzt langsam ist es schon ein bisschen, weil ich habe mich sehr über ihn geärgert, den Film. War dann erstmal so, also hatte so das Bedürfnis, das sofort in die Massen weiterzugeben. Jetzt natürlich schon etwas her. Aber trotzdem, glaube ich, ist es das wert, darüber nochmal was zu sagen. Und zwar, in dem Film geht es ja darum, es ist eine Bestseller-Verfilmung. Die Autorin heißt, glaube ich, Catherine Stockett oder sowas. Und es geht in diesem Film und in dem Buch auch darum, dass eine junge weiße Frau, im Film gespielt von Emma Stone, namens Skeeter oder ihr Spitzname ist Skeeter, die ist in den Südstaaten in den 60er Jahren, also Civil Rights Movement Zeit, und sie ist ganz anders als alle Frauen um sie rum, weil die interessieren sich ja nur für ihre Kleidung, für ihre Haare und so weiter und für soziale Konventionen, aber sie will Schriftstellerin werden und so. Und dann eröffnet sich eben die Idee ihr über das Leben der schwarzen Haushaltshilfen und Kinderfrauen in diesem Milieu zu schreiben. Und sie wurde nämlich aufgezogen von einer schwarzen Kinderfrau auch. Man kann auch dazu sagen, die Autorin wurde auch von einer schwarzen Kinderfrau aufgezogen. Allerdings, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich nicht in der Civil Rights Movement Era, sondern irgendwann in den 70ern oder so. Und ich finde, das zeigt schon einen Punkt, den ich dem Film vorwerfen will. Ich glaube, dieser Film wird Oscars gewinnen, noch und nöcher. Schon jetzt kriegt er jede Menge Preise hinterhergeschmissen und Nominierungen. Und als ich aus dem Kino gegangen bin, habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten und habe eben gesagt, dass mich dieser Film ärgert. Und da wurde mir gleich von jemandem gesagt, du hast kein Herz. dieser Film ist sentimental. Das kann man jetzt noch positiv sehen irgendwie. Meiner Meinung nach ist er aber allerdings vor allen Dingen schrecklich eitel. Einerseits sagt er, okay, wir erzählen hier die Geschichte der armen schwarzen Frauen, die da so unterdrückt wurden und so. Allerdings geht es noch viel stärker um die Spiegelung in der weißen Protagonistin und ihr Heldentum, indem sie eben diese Geschichte erzählt. Ja. Also eigentlich ist dieser Film vor allen Dingen, also es gibt so eine Szene, wo sie dann zum ersten Mal so Interviews mit diesen schwarzen Frauen führt und dann eine von denen sagt, Was ist denn, wenn ich, wenn wir dir Geschichten erzählen, die du nicht hören willst oder so, wenn dir nicht gefällt, was wir dir erzählen? Und da sagt die Figur, die von Emma Stone gespielt wird, sagt, this isn't about me. Also es geht hier um euch und so. Und ganz genau das ist meiner Meinung nach das Problem des Films. Das ist nicht der Fall. Eigentlich geht es um sie. Es geht darum, wie toll sie ist, weil sie dieses Unrechts, dieses Unrechtssystem erkennt und kritisiert. Und als Gegenfolie gibt es ein wahnsinnig überspitzt, karikaturhaft dargestelltes Milieu eben von weißen Frauen, die eben so absurd karikiert sind, dass man sich von ihnen ganz klar distanzieren kann. Das heißt, man auch als Zuschauer hat man dieses Wohlfühlgefühl. Man assoziiert sich mit der rechtschaffenen weißen Heldin, fühlt sich gut dabei und
diese,
kann gleichzeitig
diese Zicken, die nur von einem Kosmetiktermin zum nächsten hetzen.
Es gibt da keinerlei Ambivalenz. Man kann die einfach ablehnen. Das ist genauso wie wenn man Nazi-Filme hat, wo eben die Nazis alles solche Ungeheuer und Arschlöcher sind, dass man immer sagen kann so, na, das ist ja ganz weit weg von allem, was ich bin und so. Und dadurch entsteht ein für mich ganz unangenehmer, also eine ganz unangenehme Situation, die man eigentlich einnimmt als, als Zuschauer und eben eine verlogene Rechtschaffenheit, finde ich eigentlich. Und also ich finde, es spielen ganz viele großartige Schauspielerinnen vor allen Dingen mit. Also ich finde Emma Stone gut, dann Allison Janney spielt mit, eine von den schwarzen Haushaltshilfen wird von Viola Davis gespielt, die auch in Doubt eine der größeren Rollen gespielt hat, die ich sehr gut finde. Also ich finde, denen kann man nichts vorwerfen, außer dass es meiner Meinung nach das falsche Projekt ist, was sie gewählt haben, obwohl es sehr erfolgreich sein wird. Insofern vielleicht doch alles richtig gemacht. Aber also ich lehne diesen Film ab. Ich finde, dass der Film ein ganz unangenehmes und unangebrachtes, moralinsaures, aber trotzdem irgendwie verlogenes Bild auf diese Geschichte wirft. Und ich finde eben da irgendwie symptomatisch, dass die Autorin selbst ihre eigene emotionale Verbundenheit, ihrer eigenen Kinderfrau gegenüber, das reicht nicht aus, diese Geschichte zu erzählen, sondern sie versetzt das in die Civil Rights Era, um eben dem Heldenhaften einen noch größeren Raum einzuräumen. Und das finde ich, also ich finde auch ganz interessant, es gibt, ich werde das mal auf der Seite auch verlinken, es gibt da auch ein Statement zu diesem Film von irgendwie so einer Association of Black Women Historians oder sowas, die eben sich auch gegen diesen Film stellen und sagen, erstens werden die schwarzen Frauen vollkommen stereotyp dargestellt. Eigentlich ein ganz ähnlicher Typ, wie man es schon im Von Winde verweht eben hat.
Die Weißen doch auch, oder?
Ja, die auch. Ja, aber eben auch, also sie wehren sich vor allen Dingen gegen die stereotype Darstellung dieser Frauen, die zwar positiv geschildert werden, aber trotzdem sind sie diese eben so dieses alte Bild von der wohlgerundeten
Black Mama.
Genau, sowas. Ja. Und dann sagen sie eben auch in ihrem Statement, letztendlich geht es in diesem Film nicht um die schwarzen Frauen, sondern es geht um die Coming-of-Age-Geschichte der weißen Protagonistin und eben um ihre Heldentum und sowas. Ja. Also, und ich finde es einen ganz ärgerlichen Film und ich glaube, er ärgert mich umso mehr, weil eben er unheimlich bejubelt wird. Und ich das schon kommen sehe, dass er Preise noch und nöcher absahnen
wird. Mit so einem
wird.
Political Correctness-Unterton. So, hier wird jetzt der schwarzen Historie Gerechtigkeit zugefügt und deshalb geben wir euch jetzt 37 und zwei weitere Preise. Und
genau.
Ja, okay.
Es ist eben dieses, es ist dieser, also ich finde, der Film hat keinerlei Sensibilität dafür, dass es natürlich ein altes Problem ist, dass wann immer man so für die Entrechteten oder für die für irgendwelche Gruppen, die selbst nicht genug Bühne bekommen für ihre Aussagen. Wenn man für die spricht, hat man natürlich immer leicht das Problem, dass das an sich schon problematisch ist. Ja, und es wird ja nicht weniger problematisch, dass man dann so als Proxy eine weiße Protagonistin reinsetzt, die eben die Geschichten aufzeichnet und da irgendwie als Heldin fungiert. Also ich finde es einen ärgerlichen und problematischen Film. Er drückt auf die Tränendrüse und darauf reagiert man auch. Also er ist da schon effektiv irgendwie. Aber eigentlich hat er mich geärgert vor allen Dingen. Und ich bin gespannt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er einiges an Preisen gewinnen wird.
Gleich mal eine Oscar-Prognose noch mit reingewurstelt.
Ja, also ich finde wirklich sein unsympathischer und eitler Film. Und ich finde es sehr traurig für all diese tollen Schauspielerinnen, die da mitspielen. Weil die sind zweifellos wirklich sehr, sehr gut.
Ja, die werden sich aber über ihre Oscars freuen.
Das stimmt. Ja. Ich hätte sie nur, also zum Teil hätte ich sie für intelligenter gehalten, aber okay, möglicherweise ist es eben auch, ist die amerikanische Perspektive eben, was diesen ganzen Diskurs um Political Correctness angeht und so, ist halt nochmal eine andere. Mhm. Ja. Also, nein.
Nein,
nein.
Fazit, ich hasse nein. diesen Film.
Nicht ansehen.
Zwei Punkte gebe ich. Zwei Punkte für Emma Stone, Allison Janney und Viola Davis und die wirklich guten Darstellerinnen.
Aber drei Leute kriegen zusammen zwei Punkte.
Und der Oscar geht an
The Help.
Vielleicht
Viola Matthias Davis. Schweighöfer.
das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Ich auch
nicht. Der Sneakpot-Oscar.
Aber, lass mich gerade mit deinen weißen Frauen, die so fürchterliche Abziehbilder sind und im Grunde sich nur um sich selbst drehen, eine perfekte Überleitung geschaffen zu einem Film, den ich kürzlich im Fernsehen sah. Und da können wir jetzt ein Dauerstreitthema des Sneakpots wieder aufwerfen.
Oh ja, was denn?
Martin Scorsese.
Das ist kein Streitthema.
Nein.
Um welche Frauen geht's denn?
Es geht um die Mafia-Frauen in Goodfellas.
Ah,
oh, fantastisch.
Ziemlich gut.
Einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, siehst du, diesmal bin ich dann auf der anderen Seite. ich habe Goodfellas tatsächlich auch als guten Film in Erinnerung.
Ich habe ihn auch schon lange nicht gesehen.
Aber im Wesentlichen zog sich das aus der Erinnerung an die Rolle von De Niro und vor allem Joe Pesci.
Ja.
Aber ich habe den jetzt nochmal gesehen und er ist. Diesmal muss ich dir recht geben, was deine Vorurteile gegen Scorsese angeht. Er ist unglaublich zerlabert. Er ist so grotesk zerlabert.
Echt, ist nicht mein Standardurteil gegen Tarantino?
Ja, was auch immer. Es ist so grotesk ultra zerlabert. Es ist nicht auszuhalten gewesen. Also vielleicht war ich auch in einer schlechten Stimmung für den Film. Ich weiß es nicht. Aber es fängt die ganze Zeit damit an, dass die Figur, die von Ray Liotta gespielt wird, andauernd aus dem Off kommentiert. Und zwar nicht nur kurz oder nicht nur am Anfang, sondern den ganzen Film über ständig kommentiert, was ihm gerade widerfahren ist und warum er denkt, dass das und das jetzt passieren wird und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir, wie es passiert, während er kommentiert, dass es passiert und danach mit irgendwem darüber redet, dass es passiert ist. Unerträglich. Dann ständig Dinge, die passieren, weil die Leute nicht miteinander reden oder weil die Leute während sie miteinander reden, sich nicht zuhören wollen und sich die ganze Zeit nur anpöbeln und die ganze Zeit aneinander vorbeischreien. Dieses typische Robert De Niro versucht, Joe Pesci zu beruhigen, während Joe Pesci tobt.
Joe Pesci und ist nicht zu beruhigen. Ja, wie kann man in keinem einzigen Film beruhigen?
Und er redet auf ihn ein und redet auf ihn ein und dann wird irgendwer erschossen und 2 Minuten oder 10 Minuten später in dem Film passiert das Gleiche wieder und keiner hat irgendwas gelernt aus dem letzten Mal und es geht einfach wieder genauso ab. Und ja, okay, 3 Jahrzehnte in der Mafia, das wird irgendwie schön erzählt, wie sich die entwickeln und wie er seine Karriere da aufbaut und wie er dann eben die Karriere im Grunde auch wieder wegwirft und am Ende eben, ja, wie es halt ausgeht. Aber er hat seine Momente, er hat auch diese Mafia-Stimmung, das sehe ich alles, aber wie gesagt, vielleicht war ich einfach nicht in der Stimmung. Dieses Gelaber hat mich zu Tode genervt und gelangweilt.
Ich würde eigentlich auch sagen, du warst einfach nicht in der Stimmung.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich finde, ja, ich habe den eigentlich jetzt ganz gut in Erinnerung. Allerdings habe den auch gesehen in der Zeit, bevor ich meine Anti-Haltung gegen Martin Scorsese entwickelt hat. Ich sehe, das ist sowieso so ein Problem bei Sachen, die man jetzt schon vor, 12 Jahren oder sowas gesehen hat. Also als man noch so gerade so aus dem Teenager-Sein so rauswischte, da merke ich jetzt häufiger, ich habe eigentlich keine Lust, das alles nochmal anzuschauen, weil man versucht ja Repertoire aufzubauen und irgendwie weiter voranzuschreiten und so. Aber da bin ich jetzt häufig bei vielen Sachen ganz unsicher, wie ich die jetzt heute fände. Und ich glaube, das ist auch so ein Fall, wo ich unsicher bin, ob ich nicht vielleicht, wenn ich den heute schauen würde, all das erkennen würde, was mich immer an Martin Scorsese nervt und ihn dann auch fürchterlich fände. Aber
also ist mir noch nie bei einem anderen Scorsese-Film in diesem Maße aufgefallen.
Bei Taxi Driver gegangen, als ich den gesehen habe. Also der hat mich wahnsinnig geärgert, weil ich ihn wirklich so langweilig finde.
Echt?
Ja, also Taxi Driver finde ich unglaublich.
Ich werde Taxi Driver nochmal gucken und dann
mal sehen. Ich hatte ihn auch seit langer Zeit wieder mal. Irgendwann fand ich mal so okay, aber dann habe ich ihn ein zweites Mal gesehen, weil ich diesem okay eine Chance geben wollte. Aber es ging genau in die andere Richtung.
Und ich habe da wirklich gesessen und so und teilweise auch ein bisschen vorgespult die Szenen.
Zu meiner Freundin gesagt, ah ja, das ist ein guter Mafia-Film und so, und hast du ihn schon mal gesehen? Und sie so, nee, kennst du ihn nicht? Und dann ja, hier, De Niro, Pesci und so weiter. Und so, ah ja, cool. Und ich bin eigentlich auch ein großer Pate-Fan, also Mafia-Film immer grundsätzlich da zugeneigt. Sie hat sich danach nicht geäußert, wie sie ihn fand, aber ich war zwischendrin so auf dem halben Wege, dachte ich, oh, ich habe da eine Empfehlung für ausgesprochen und das regt mich nur auf, dieser Film. Und sie sah so ein bisschen gelangweilt aus. Und dann,
ja. Aber du wolltest irgendwie auf die Rolle der Frauen noch eingehen.
Ja, da gibt da so eine schöne Szene, wo die Frau, die Ray Liottas Geliebte am Anfang ist und dann später seine Frau wird, die dann irgendwann nach der großen Hochzeit in die Gemeinschaft der restlichen Mafia-Frauen eingeführt wird und sich da zudem beim Tee trifft. Und es ist auch, die Szene ist eigentlich an sich ganz nett gemacht, weil sie total überdreht im Grunde darstellt, um was deren Leben kreist. Und es geht nur darum, geschwätzt zu halten, wer mit wem irgendwas gehabt hat. Und dass die eine ja jetzt eine neue Frisur hat und die andere hat eine neue Teekanne und die nächste hat dies und der Kosmetiker da und die hat sich liften lassen und so weiter. Und man schwimmt quasi im Geld. Man darf sich nicht so sehr mit der Außenwelt zusammentun, weil man nicht darüber reden kann, was die Männer so machen, weil die ja eben alles Verbrecher sind. Aber Geld ist eben kein Problem. Insofern kreist man so um sich selbst und die Kosmetiktipps und die Tupperparty oder so ungefähr. Und das ganz überdreht und ganz auf das reduziert. Und die Szene ist an sich wirklich schön gemacht. Das muss man dem Film schon lassen. Also er hat auch immer wieder Szenen, die toll sind. Eben Joe Pesci, wenn er sich aufregt und so. Aber
das ist doch der Punkt. Dieser Film ist eine Karikatur der Mafia. Ich glaube nicht, dass er ernst genommen werden will.
Oh doch, ich glaube schon, dass er ernst genommen werden will.
Dieses ganze Erzählen und diese drei Jahrzehnte und gerade so Charaktere wie Joe Pesci, das ist einfach viel zu überzogen. Ja? Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass das ein ernst gemeinter Film ist.
Also ich
habe ihn nie so gesehen.
Ich kann ehrlich gesagt nicht mehr so genau analysieren, aber ich muss zugeben, dass mich zunehmend diese Form von Karikatur langweilt, weil ich sie sehr stumpf finde. Ich finde, sie ist nicht sehr bissig eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Ich finde immer dann, wenn, das ist ja auch das, was ich gerade schon gesagt habe, immer dann, wenn Karikatur Tour zulässt, dass du dich von diesen Figuren so weit entfernst, dass du keinerlei Reibung entsteht zwischen dem, was du selbst irgendwie verstehen kannst oder wo du sagst, ja, das sind menschliche Ansätze, die existieren so und dem, was die Figur ist, dann finde ich die Karikatur langweilig und zahnlos irgendwie. Also ich finde einfach dieses Distanzieren überhaupt kein wirkungsvolles Stilmittel.
Nun ist Goodfellas ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, dass sich einfach auch die Machart von Filmen in der Zeit wahnsinnig verändert hat und viel mehr auch in die Richtung geht, sich jetzt deutlicher mit Charakteren zu identifizieren oder auch sie abzulehnen. Also das nicht irgendwie die 90er Jahre waren, glaube ich, so vom Filmischen her, dass man häufig so Filme hatte, wo man ja, man kann immer irgendwo was finden an einem Charakter.
Ja, aber der Charakter von Robert De Niro in dem Film ist deutlich vielschichtiger. Also der hat irgendwie nachvollziehbare Pläne und Ziele und gewisse Dinge, die er
Robert De Niro spielt letztendlich auch immer denselben.
Ja, natürlich.
Er wechselt nie. Ja, also das ist in Casino spielt er das Gleiche und in Der Pate letztendlich auch. Er ist auch nie von der Rolle weggekommen.
Ja, spielt er nur noch sich selbst. Ich meine. Ja. Ja. Sieht man dann in solchen Filmen wie jetzt dem mit Statham oder so.
Ja, das war anstrengend.
Ein belustigter Robert De Niro. Ja, ich weiß nicht, also ich finde das alles so, mich interessiert das einfach nicht. Mich stört das einfach, weil das ist im Leben, und zwar egal, ob du im Mafia-Milieu oder wo immer, so ist halt leider nicht so. Ja? Es ist nicht so, dass du die Arschlöcher immer daran erkennen kannst, dass sie sich nur über Frisuren unterhalten und irgendwie sowas. Das ist einfach nicht wahr. Und
In dem Film hat Joe Pesci eigentlich nur einen Charakterzug, und das ist, er ist ein Choleriker.
Der irgendwie, aber auch das ist er immer.
Und er ist ein bisschen wahrscheinlich, hat er so eine Problematik, Emotionen bei anderen Leuten wahrzunehmen. Weil er nie merkt, wann jemand scherzt. Er nimmt immer alles sofort für bare Münze und dreht total durch. Wenn irgendjemand ihn so kumpelhaft verarschen will, dann knallt er den halt gern mal ab. Also er ist ein Choleriker, der irgendwie so auf der zwischenmenschlichen Ebene irgendwo einen Knacks hat. Und das ist im Grunde alles. Mehr hat diese Figur nicht. Die Figur hat auch nichts, was sie irgendwie für die Mafia tun könnte. Also du erlebst doch nicht, in was Joe Pesci gut ist vielleicht irgendwie, was er der Mafia bringt. Also er ist ein Choleriker und er läuft da irgendwie so mit. Und hin und wieder sagen sie mal, hier, knall den mal ab oder entführ den mal.
Genau, und dafür dann ist er gut.
Ja, das aber von denen haben sie noch 500 andere, die ja, nicht, gut, die nicht gefährliche geladene Granaten sind, die
man aber in der Hosentasche hat. Aber ein Grundprinzip der Mafia ist eben, dass du dich nicht notwendigerweise nur qualifizierst, sondern dass es eben auch Familie ist. Das heißt,
ja, gehört er ja nicht dazu.
Ja, aber es gibt ja immer Leute, die dort sind, ohne dass du klar erkennen kannst, was die halt so mitschwimmen und sowas. Also
das, ja, aber es ist gerade halt ja eben das große Thema am Ende des Films, dass er in die Familie aufgenommen werden soll. Er ist ja eben nicht da, weil er irgendwie der Sohn von irgendjemandem ist. Er ist zwar Italiener, aber das...
ja, aber das reicht eben eventuell schon, ja, um ihn zu qualifizieren.
Ja, nicht wirklich, wenn man sieht, wie es ausgeht. Gut, genug Goodfellas. Jetzt können Sie uns schlachten in den Kommentaren.
Ja, das ist mir egal.
Scorsese-Hasser.
Nee.
Nein, ich bin eigentlich kein Scorsese-Hasser, aber der Film, da ist das erste Mal, dass ich dachte, ja, ich weiß, was Claudia meinte. Vielleicht ist das gleiche Gefühl, was du in den anderen Filmen hattest, die ich noch toll fand. In Aviator zum Beispiel gibt es keinen Off-Erzähler, der mir stundenlang das Ohr abkaut.
Also ich glaube, bei Scorsese ist ja meistens mein Kritikpunkt, dass ich ihn zu eitel finde und dass ich finde, dass er Dinge, ein gutes greift vielleicht ineinander, eben Dinge nicht weglassen kann, wo er denkt, das habe ich jetzt aber schön gefilmt oder sieht das jetzt irgendwie gut aus oder so, wo ich dann denke, so nein, aber um einen schlanken Film zu kreieren, der alles so erzählt, wie es erzählt werden muss, ist in diese Szenen häufig nicht notwendig. Das ist mein Hauptkritikpunkt an ihm.
Okay.
Naja, haben wir irgendwas Gutes ansonsten gesehen oder?
Nee.
War es das? Super. Ich habe gestern Abend noch Hangover 2 jetzt gesehen. Der ist ja echt sowas von überflüssig.
Der ist total belanglos.
Ja, also braucht wirklich kein Mensch, aber gut, es war jetzt auch keine große Überraschung.
Nee, das trifft ja eigentlich so den Grundtonus unserer heutigen Sendung. Wenn man den ersten gesehen hat und daran Gefallen gefunden hat, dann ist der zweite sicherlich ein netter Aufguss.
Nee, finde ich aber nicht. Also weil beim ersten habe ich Tränen gelacht, auch noch beim zweiten und dritten Mal anschauen. Und der zweite ist halt wirklich nur noch ein müder Abklatsch. Also, ja.
Wobei, wie heißt der Dicke? Paul Giamatti.
Ja.
Schon nett ist. Aber gut, ist halt nur eine kleine Rolle insofern. Ja.
Ja. Naja.
Naja.
Also, nee, auf keinen Fall Sehempfehlung.
Ja. Gut.
Tja,
dann war's. Danken wir noch unserem Hörer Stefan, PG, Kuh. Für die Zusendung
Schokolade.
Der Schokolade, von der nur noch zwei kleine Ecken da sind.
Und wir dürfen jetzt demnächst Breaking Bad schauen.
Wir dürfen jetzt demnächst Breaking Bad schauen, genau.
Wenn ich dann mit Evangelion irgendwann drücke, bin, oh nein.
Weiß irgendjemand, was Breaking Bad ist?
Breaking Bad ist die Geschichte eines Familienvaters, der wohl die Diagnose Endstadium Krebs bekommt. Und daraufhin, um seine Familie abzusichern, kriminell wird.
Ah.
Ja.
Ah, okay. Und dann erleben wir seine Transformation zum Bösewicht.
Ja. Geht mindestens über 3-4 Staffeln. Also ich weiß nicht, wie stark das mit dem Endstadium gemeint ist. Ich glaube, es ist ein Drama. Ich weiß es nicht.
Okay, dann schauen wir da mal rein.
Ja.
Vielen Dank für diese Zusendung.
Vielen Dank. Ja.
Und vielen Dank für die Schokolade, sie ist so gut wie weg.
Ja, bestimmt. und viele Grüße an unseren Hörer Pinkes Dach.
Genau. Nicht mehr Hörer.
Ja.
Ja.
Sonst war's das.
Bis nächste Woche.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Der Sneakpot hat es sich gemütlich gemacht in diesem... Na, ich fange nochmal neu an.
Also man kann die alle kaufen.
Das ist immer blöd, wenn man die Einleitung nicht selber macht. Hat sich es gemütlich gemacht in diesem Strandkorb in St. Peter-Ording und berichtet...
Probier doch einfach, wie du das willst. Muss doch nicht der Text sein, der da steht.
Aber wieso St. Peter-Ording? Sind wir nicht in Berlin?
Weil wir am Schluss in St. Peter-Ording sind.
Am Strand waren.
Der Sneakpot hat es sich in einem Strandpor... vor Purple.
Strandpott wäre auch mal ganz schön.
Strandpott.
Ein neuer Podcast.
Ich glaube.
Es gibt wirklich jetzt ein echtes Sofa für den Sneakpot. Das haben wir nie erwähnt.
Stimmt.
Und es ist blau. In der pinken Bar.
Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Es steht immer ein pinkes Schwein drauf.
Der Sneakpot hatte sich in einem Strandkorb in St. Peter.
Der Strandpot hat sich in einem Sneakkorb gemütlich gemacht.
Der Sneakpot hat sein Sofa auf dem Strand von St. Peter-Ording aufgeschlagen hier hingestellt. Oh Mann.
Das war so gut, es hätte klappen können.
Jetzt lässt du schon den Strandpot weg und.